So, ich begrüße Sie und ich hoffe, dass da jetzt irgendwie alles klappt und sich ausgeht. Trotz meiner Verspätung. Ich möchte Ihnen eben, bevor ich den letzten wichtigen Gedanken vom letzten Mal wiederhole, noch zwei Ergänzungen vornehmen. Das erste zu dem Punkt direkt einfach mal so außerhalb des Verlaufs, zu dem Punkt Philosophie. Und dann noch etwas zu einem Punkt, den ich da so beiläufig angesprochen habe. Diese Verbindung, die besteht zwischen dem Ort der Aristokratie und den Namen. Und wo ich gesagt habe, dass ihm das so wichtig ist. Aber zur Philosophie, das hat einen ganz konkreten Anlass, der eigentlich schrecklich ist, dieser Anlass. Weil nämlich gerade jetzt, muss vor zwei Wochen sein, ein Buch erschienen ist, das meine ganze Vorlesung vollkommen überflüssig macht. Von diesem Luc Fraisse, von dem ich Ihnen schon zwei Sachen zitiert habe, gibt es ein Buch, das heißt L'Éclatisme philosophique de Marcel Proust, also das ist über die Philosophie bei Proust. Ich habe das Buch vor ein paar Tagen in die Hand bekommen. Wenn Sie selber einmal es schaffen, das Buch zu sehen oder in die Hand zu bekommen, werden Sie verstehen, dass ich es noch nicht gelesen habe. Es ist 1300 Seiten dick und ich konnte es auch nicht einmal mitnehmen, wenn das dann zu viel geworden wäre. Und dann werden Sie verstehen auch, dass ich es noch nicht gelesen habe, wenn ich es erst seit nicht einmal einer Woche habe. Also es ist wirklich so ein Witz, aber ich glaube, da steht alles drinnen, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Hat mich darauf gebracht, dass ich Ihnen wenigstens doch so ganz schnell ein paar Hinweise in dieser Richtung geben sollte, der Einflüsse auf Proust, halt so auf das etwas orientiert oder abschattiert, was wir bis jetzt besprochen haben. Das ist alles dann garantiert da bei dem Fraisse sehr viel genauer nachzulesen, nach dem, was ich da so hineingeblättert habe. Weil wir uns bisher eben hauptsächlich mit Fragen der Ästhetik, wenn wir von Philosophie geredet haben, oder der Kultur, also Ästhetik und Kulturphilosophie beschäftigt haben, ist es ganz gut, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass das vielleicht nicht so eine abgegrenzte und einzelne und besondere Sache ist, wie es uns heute erscheinen mag, wenn wir über das Verhältnis von Ästhetik und Philosophie sprechen. Für Intellektuelle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die nicht sozusagen Materialisten waren oder die nicht eine materialistische Philosophie vertreten wollten, war Engagement, soziales und politisches Engagement im Kulturbereich eine sehr naheliegende Sache. Kultur, Ästhetik und so sind zu der Zeit viel mehr im Zentrum der Philosophie gestanden, als wir das heute von unseren Lehrplänen her sehen und handhaben. Warum? Na, weil der natürliche Lauf der politischen und ökonomischen Dinge sich erstens einmal nicht genau an die von Hegel vorgezeichneten Linien gehalten hat und es sich da weniger um Weiterentwicklung, also um Zusammenbruch von Strukturen gehandelt hat. Also das Vertrauen in die Selbstentwicklung, Selbstentfaltung des Geistes, das es bei Hegel noch gibt, ist im Laufe des 19. Jahrhunderts eher geringer als größer geworden. Und auch die Religion nicht so ohne weiteres als Gegenkraft zu deuten war. Es gibt bei Hegel selbst ja auch schon ein bisschen so Gedanken in die Richtung, dass Ästhetik und die Kunst etwas ist, was sozusagen partiell die Rolle des philosophischen Engagements übernehmen kann. Und das hat sich tatsächlich als Mittel und auch als Sinn sozialer Bildungsreformen angeboten für Philosophen. Und da liegt auch die Bedeutung von so jemandem wie Ruskin. Das ist wirklich, das macht es aus, dieser Punkt. In Frankreich spielen solche Tendenzen auch im akademischen Bereich eine große Rolle. Also eine Gruppe, Ligue pour l'Action Morale, das ist eine Gruppe von Universitätsprofessoren, von Philosophen und Leuten aus anderen Wissenschaften herum, um einen Professor der Science Politique, Desjardins hat der geheißen, und da war auch ein Philosoph namens Seay dabei, also diese Namen habe ich jetzt leider nicht, aber das tue ich Ihnen aufgeschrieben, das schreibe ich Ihnen nächstes Mal auf einen Zettel und so. Und dieser Seay, das war einer von den Lehrern von Proust an der Universität, wie der Philosophie studiert hat, Mitte der 90er Jahre. Und trotz seines mondänen Umgangs hatte Proust in seiner Studentenzeit Kontakt zu dieser Gruppe. Also das waren so sozialreformerisch orientierte Philosophie. Um 1900 hat er von diesen Leuten Abstand zu nehmen begonnen. Anne Henri, also da habe ich jetzt vielleicht sogar schon, das ist ein Wahnsinn, das kann man das lesen? Anne Henri, Marcel Proust, Theorie pure Ästhetique, das sind drei Bücher. Ich habe das nicht hingekriegt, das gescheiter in der Geschwindigkeit. Warum er mir diese Schrift da gegeben hat, weiß ich nicht. Anne Henri, Proust Romancier und das dritte heißt La Tentation, die Versuchung von Marcel Proust. Also in dem Buch Proust Romancier schreibt sie von einer totalen Umkehr sozusagen seiner Überzeugungen um 1900 herum. Ich habe da das ist auch eine Zeit, schreibt sie da, wo er auf einmal verächtlich von Raskin zu sprechen beginnt, und obwohl er so tut, als hätte er den größten Respekt vor ihm, ihn sozusagen in Wirklichkeit herunterstuft auf so eine vergangene Größe, die ein bisschen aus der Mode ist und so. Und so weiter. Untreue gegenüber dem Raskin, spricht sie, den er da sozusagen entsteht. Also sie ist da sehr, sehr viel, sie ist sehr viel schärfer in ihrem Urteil über Proust, als ich Ihnen das letztes Mal dargestellt habe, diese Machination, dass er dem da so einen ungerechten Vorwurf macht. Dieses, komischerweise wird sie kaum von den Proustologen, von den wirklichen Wissenschaftlern, Proustleuten da zitiert. Bei Julia Kristeva wird auf sie eingegangen. Sie ist aber nicht eine Proust-Gegnerin. Sie stellt einfach diese Sache so dar, wie sie ist, und hat auch sehr genau analysiert, wie sozusagen diese Invektive gegen Raskin im Nachhinein so quasi doch noch dadurch gerechtfertigt wird, dass Proust eine andere Ästhetik entwickelt, die halt eben dann, wie ich sozusagen letztes Mal schon angedeutet habe, im Prinzip eigentlich eine Ästhetik gegen die Kunst ist. Ne? Das ist sozusagen ja an dieser Enttäuschung, habe ich Ihnen gesagt, vor der Vierge in Balbec, nicht Balbec-Plage, sondern dass das sozusagen der Anfang jeder ästhetischen Erfahrung ist, und zwar einer ästhetischen Erfahrung, die damit beginnt, dass man gegen alles, was als Kunst hingestellt wird, misstrauisch sein muss. Nicht nur misstrauisch gegenüber eben diesen universalistischen Werken wie der Mona Lisa oder so, sondern auch universalistisch, auch misstrauisch dem gegenüber, was auf diese Verwurzelung in einem ursprünglichen Lebenszusammenhang, Boden und so weiter, pochen kann. Diese Anne Henri hat eben, also die hat eigentlich die wichtigsten, bevor dieses Buch von dem Fresta jetzt erschienen ist, hat sie meines Erachtens die wichtigsten und interessantesten Sachen zu den philosophischen Hintergründen von Proust geschrieben, und zwar insbesondere auf die Hintergründe, die da im deutschen Idealismus vorhanden sind. Also zum Beispiel in Schellings Philosophie auch schon diese Idee von der Kunst als einer möglichen Vollendung der Philosophie. Da könnte ich Ihnen auch von diesem um 1800 Jahre vorher, 1800 erschienenen System des transzendentalen Idealismus, könnte man das Stellen finden, die eben dann die Kunst als die eigentliche Vollendung der Philosophie ansprechen. Schelling und Schlegel, Poetologie als Vollendung der Metaphysik sind so Ideen. Und was sie sehr gut nachgezeichnet hat, ist, dass diese Philosophien, also die vor hegelischen idealistischen Philosophien und insbesondere vor hegelischen oder nicht hegelischen idealistisch-romantischen Kunstphilosophien, dass die in England sehr, sehr stark rezipiert worden sind, vor allem auch von der romantischen Literatur, also Samuel Taylor Coleridge ist da sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Autor, und von denen dann beeinflusst in einer nächsten Generation Walter Pater und John Ruskin. Und da ist der wichtige Punkt der, dass das im Großen und Ganzen bei den Engländern diese Tradition von so einer idealistisch-romantischen Kunstphilosophie eben nie wirklich durch einen hegelischen Einfluss gebrochen worden ist. So wie das aber im deutschen Sprachraum und im Großen und viel stärker auch in Frankreich der Fall war. Also vor allem im deutschen Sprachraum, in Deutschland und Süddeutschland, aber auch in Frankreich hat eben der Einfluss der hegelischen Ästhetik das sozusagen gebrochen. Wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Stunden habe ich gesagt, zum Beispiel die ganze Auseinandersetzung mit dieser Dimension des Geschmacks obsolet gemacht und unmodisch, unmodern gemacht. Ah, Geschmack und so, das ist individualistisch und Geschmack ist dann immer gleich das Geschmäcklerische, aber was in der wirklich philosophischen Ästhetik interessiert, ist das Große. Inwiefern ist die Kunst des Griechentums und so weiter, sozusagen eine Perspektive für die Philosophie von übermorgen und in solchen Dimensionen, in Weltepochen sozusagen des Religiösen, des Philosophischen und der Kunst, die sich da ablösen. Das sind ja in Frankreich, hat das alles noch ein Erbe, zum Beispiel in der Philosophie von Auguste Comte. Ne? Das ist eine ganz andere Philosophie. Der Positivismus ist ein Gegenteil in einer gewissen Weise der hegelischen Philosophie. Aber das ist noch gleich, dieses Denken in so großen Entwicklungszyklen. Und so wird eben auch die Kunst gedacht. Und das ist modern. Das ist ja auch, und die Religion auch übrigens. Nicht? Also in derselben Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht da sowas wie eine Religionswissenschaft, eine Religionsphilosophie mit einer eigenen Statur, entsteht sowas wie die Gesellschaftswissenschaft und Soziologie in Deutschland und in Frankreich nebeneinander und konstituiert sich die Kunstgeschichte als ein eigenes akademisches Fach außerhalb der Geschichte. Also das ist dieser hegelische Einfluss kann nicht auch in seiner positiven, vor allem in seiner positiven Effekt natürlich gar nicht hoch genug geschätzt werden. Aber man muss auch sehen, was er abdeckt. Und da ist sozusagen der Umweg von nicht-hegelischen romantischen Gedanken über England sehr, sehr wichtig. Und über diese Ästhetizismus-Schiene haben das viele in Frankreich rezipiert und sind sozusagen an dem Hegel vorbeigekommen, nicht? Über die Rezeption englischer Philosophie, und Proust ist so ein Fall. Und dieser CI, der da bei diesen sozial- und ethikorientierten Philosophen war, das war zum Beispiel auch ein Schellingianer, das war ein Schelling-Anhänger. Das hat die Anne-Henri sehr gut analysiert. Da muss ich Ihnen sagen, dass ich da eine Auslassung, und ich glaube nicht, dass ich das in dem Semester noch einmal schaffen werde, das zu kompensieren. Wenn man fragt, welche Philosophie denn sozusagen generell für diese Künstlerästhetik sozusagen in der Zeit die maßgebende ist, ja, dann ist natürlich schon die richtige Antwort auf jeden Fall mal Nummer 1 ist Schopenhauer. Das ist ein enormer Einfluss auf Proust auch gewesen. Da weiß ich sehr, sehr viel zu wenig drüber Genaues, aber da eines kann ich machen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Laufe des Semesters Ihnen nochmal eine zumindest kleine Liste mit ein bisschen Literatur über diesen Zusammenhang gebe. Das geht bis zu Samuel Beckett, nicht? Der ja auch sozusagen ein philosophisch sehr gebildeter Schriftsteller gewesen ist und wo auch der Einfluss Schopenhauers eigentlich der dominierende Einfluss ist. Das und dann sind eben, was wir schon besprochen haben, diese Leibniz-Einflüsse und Kant. Also Schelling, Schopenhauer, Leibniz und Kant, das sind die großen Philosophien, die für Proust maßgeblich waren und wo er wirklich kompetent gewesen ist. Und natürlich auch Plato. Also das war die eine Ergänzung, nur so in aller Grobheit mal. Das andere war zu diesem Komplex Namen, Orte, Aristokratie. Also was natürlich auch mit dem Snobismus ein bisschen was zu tun hat, aber doch eine sehr viel tiefere Angelegenheit ist. Ich sage Ihnen da einfach ein paar Stellen, ohne dass ich das wirklich alles vorlese. Ich habe es zwar rausgesucht, aber also der Name, das Thema des Namens ist bei Proust ein ganz tiefes und ganz ernstes Thema. Das kann man ja schon an diesen Titel sehen. Nom de pays. Und so. Also das ist ganz ein entscheidendes Thema. Aber das hindert ihn nicht daran, sozusagen immer, wenn er auf das Thema kommt, auch diesen Aspekt des ganz einfachen Name-Dropping dabei zu haben. Also das Namensthema hat immer was mit dem Thema des Name-Dropping zu tun. Also mit dem Missbrauch der Faszination der Namen. Da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Stelle im Rahmen des Diner bei den Germant, wo es sich um eine Konversation handelt, wo die ganzen Herzöge und Hoheiten und weiß ich was alles, Nobilitäten, in eine Art von Name-Dropping verfallen, das einfach absurd, also wirklich zum Totlachen ist. Das fängt damit an, also wo ist denn das, vielleicht ganz kurz, das fängt damit an, dass einer sagt, also was ich, das geht mit einem Absatz los, wo er sagt, in bürgerlichen Familien sieht man manchmal Eifersüchte daraus entstehen, dass die jüngere Tochter vor der älteren heiratet. Ähnliche Probleme gibt es dann also sozusagen Fragen des häuslichen Vorgangs auch in der Aristokratie und so weiter und so weiter. Also da kommt das schon so auf so ein Klatsch- und Tratsch-Thema so quasi. Und dann mokiert er, der Erzähler, sich ein bisschen drüber, dass so absurde Geschichten über irgendwelche Großherzöge überall in gleicher Weise belächelt werden und überall in gleicher Weise gern gehört werden. Also dass egal welcher Gesellschaftsschicht jemand angehört, man glaubt immer, nur die kleinen Leute haben ein Vergnügen daran, sich die Geschichten über die Großherzöge zu erzählen. Aber was er dann zeigt, ist, dass die Großherzöge und Herzoginnen selber genau dasselbe kindische, vertrottelte Vergnügen an diesen Geschichten haben wie die kleinen Leute, die das, wie heißt das, das bunte Blatt oder sowas lesen. Die machen das genau mit demselben Eifer. Ne? Und dann, ich habe das in meiner alten Vorlesung, habe ich das, was ich Ihnen jetzt erzähle, unter einer besonderen Rubrik über die Bedeutung des Wortes Cousin. Da habe ich eine eigene Viertelstunde über die Bedeutung des Wortes Cousin bei Proust verwendet, weil nämlich in manchen Proust-Biografien steht, dass Henri Bergson ein Cousin von Proust war. Und der Bergson hat irgendeine entfernte Verwandte, also wo Cousine sozusagen einfach übertrieben wäre, aber eine sehr entfernte Verwandte von Proust hat er geheiratet, ja, eine gewisse Madame Neuburger oder so ähnlich hat die geheißen, und da steht dann immer Cousin, und da habe ich gesagt, das ist natürlich ein Blödsinn, weil natürlich war er kein Cousin von Proust, aber in der Recherche selbst wird das Wort Cousin durchaus so verwendet, dass man, ich kann übrigens gar nicht sagen, wie oft ich an diesem Abend die Worte Cousin und Cousine hörte. Leider muss ich das vorher schon vorlesen. Da sagt der Monsieur de Guermantes, sehen Sie, selbst wenn ich von unseren Verwandten absehe, bei denen eine einzige Meinung herrscht, braucht man doch nur mit seinen Bedienten zu sprechen. Das sind im Grunde die Leute, die uns am besten kennen. Die Prinzessin von Luxemburg hat ihrem Neffen ihren kleinen Neger überlassen. Der Neger kam weinend zurück. Der Großherzog hat mich geschlagen, aber ich bin doch gar keine Kanaille. Der Großherzog ist unerhört. Und sagt der Prinz, und ich spreche wirklich aus eigener Kenntnis, er ist ein Cousin von Orian. Und jetzt sagt der Erzähler, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das Wort Cousin und Cousine gehört habe. Einerseits rief Monsieur de Guermantes fast bei jedem Namen, der ausgesprochen wurde, aus, aber das ist ja ein Cousin von meiner Frau. Mit der gleichen Freude wie ein Mensch, der sich im Wald verirrt hat und am Ende zwei Pfeile in entgegengesetzter Richtung auf einer Tafel angebracht und von einer sehr kleinen Kilometerzahl gefolgt sind, die Bezeichnungen Casimir Perrier und Croix de Gravenor liest, woraufhin er weiß, dass er auf dem rechten Weg sei. In ganz anderer Absicht wurden dagegen die Wörter Cousin und Cousine von der Frau des türkischen Botschafters gebraucht, die nach dem Essen gekommen war. Von gesellschaftlichem Ehrgeiz verzehrt und mit einer außerordentlich anpassungsfähigen Intelligenz begabt, eignete sich mit der gleichen Leichtigkeit die Geschichte vom Zug der 10.000 oder Kenntnisse über sexuelle Perversionen in der Vogelwelt an und hat also sozusagen mit allen ihren Kenntnissen sozusagen immer an jeder Art von Konversation teilgenommen. Es wäre unmöglich gewesen, sie auf einer Unkenntnis über die neuesten deutschen wissenschaftlichen Arbeiten zu ertappen. Mochten sie nun von Volkswirtschaft, Geisteskrankheiten, den verschiedenen Formen der Onanie oder von der Philosophie Epikurs handeln und so weiter und so weiter. Da ist es dann einfach so, dass Cousin die Bezeichnung ist für irgendwen, der irgendwie verwandt ist. Ganz einfach. Nicht? Also oder von dem man glaubt, dass er irgendwie war. Dass die Sache aber nicht nur lustig, sondern auch bedeutsam ist, hat mit einer zweifachen Gegenüberstellung zu tun. Nämlich einmal, also da habe ich jetzt diese Stelle, die habe ich, was ich noch da vorgelesen habe, das war glaube ich da. Nein, das war nicht da. Oder doch? Ja, das war schon da. Das war das. Das können Sie da finden. Einmal mit dem fundamentalen Interesse der tiefen Anziehungskraft, die die Namen der Adeligen für den Ich-Erzähler selber haben. Hier mokiert er sich ja über diese Leute. Aber das heißt nicht, dass nicht für ihn selber diese Namen sozusagen eine tiefe Anziehungskraft haben. Da kann ich Ihnen eine Stelle vorlesen, die ich bei Proust selber nicht verifiziert habe, sondern die habe ich aus einem nicht verifizieren konnte. Wo ist denn das? Ah, das kommt erst später. Bei Gérard Genette, aber dem seine Sachen, die kommen dann später. Auch heute noch ist der Zauber, der von den adeligen Familien ausgeht, liegt ja hauptsächlich darin, dass man eben immer glaubt, die sitzen da in so einem Eckerl, in so einem eigenen Eck der Welt, situé dans un coin de terre particulier, dass ihr Name immer der Name eines solchen Ortes ist und der Name ihres Schlosses und wenn man den hört, eben der Imagination immer sofort den Eindruck sozusagen einer Residenz und ein Verlangen zu reisen vermittelt. Also dass der Name der Adeligen dem, der ihn hört, sensibel ist und ihn wirklich hört, sozusagen immer das Verlangen erweckt, dorthin zu reisen. Jeder vornehme Name, Jacques Non Noble contient dans l'espace coloré de ces syllabes un château ou après un chemin difficile, l'arrivée est tous un chemin difficile. Aha, da habe ich irgendwas weggelassen. Also jeder noble Name enthält also in dem vielfarbigen Raum sozusagen seiner Silben ein Schloss oder einen Weg, der dorthin führt und an dem er das Gefühl hat, an einem herrlichen Winternachmittag oder so anzukommen. Das ist auch ein Thema, das in diesem Artikel von Roland Barthes behandelt wird, also in diesem Proust et Lenon in Le degré zéro de l'écriture. da habe ich dann noch eine andere Stelle, wo man eben dieses Prinzip in Aktion sehen kann. Das können Sie nachlesen, da lese ich Ihnen jetzt nichts vor, das ist da, also im dritten, in der deutschen Ausgabe, in dieser, im dritten Band, Seite 283. Vor allem, wenn Sie, lese ich Ihnen auch nichts vor, aber das empfehle ich Ihnen jetzt wirklich zu lesen, die ersten Dutzend Seiten von Côté de Guermantes 1, da kann man genau beobachten, wie er diese Verbindung von adligen Namen und konkretem Ort auf eine sehr raffinierte Weise dazu verwendet, seiner Erinnerungstätigkeit eine Struktur zu geben. Das ist der Wohnungswechsel, die Erinnerung an Combray, die alten Bedeutungen des Namens Guermantes. Da reflektiert er über die alten Bedeutungen des Namens Guermantes. Und da gibt es dann so Reflexionen über die merowingischen Hintergründe und diesen ganzen Klimbim. Aber das spielt eine sehr, sehr große Rolle für die Art, wie er seine Erinnerung organisiert an dieser Stelle. Wenn man das liest, dann erkennt man erst so richtig, wie diese Stellen, wie sozusagen persiflierend solche Stellen sind, wie die, wo sich die selber dann darüber unterhalten, wer mit ihnen verwandt ist. Die haben schon recht, wenn sie sagen, die Dienstboten kennen uns am besten, weil sie in Wirklichkeit genau das Wissen da kommunizieren, das auch der Dienstbote oder der Leser des bunten Blattes hat. Eine andere wichtige Gegenüberstellung, die andere wichtige Gegenüberstellung ist, mit einer Stelle, die habe ich jetzt überhaupt nicht rausgefunden, aber die werden wir vielleicht noch einmal besprechen, das sage ich Ihnen nächstes Mal. Vielleicht weiß das jemand von Ihnen, der die Recherche kennt, wo das genau ist. Zweite Baalbek-Reise, das ist in den, wo der Erzähler selbst und der Professor Brichot wirklich in einen Rausch sozusagen der Etymologie verfallen, in einen echten etymologischen Rausch. Also 10 Seiten lang werden da wirklich sozusagen Namen von Orten zerlegt und interpretiert und so weiter. Das ist unglaublich. Das ist eine enorme Arbeit für Proust gewesen, das überhaupt zusammenzubringen, diese Stelle. Also das ist echtes Wissen. Etymologie ist eine Wissenschaft, die nicht nix ist. Ne? Sozusagen, da kann man ja nicht einfach nur irgendwas erfinden, so wie in meinem immer wieder erzählten Witz darüber, wie Berchtoldsdorf zu seinem Namen gekommen ist. So ist das eben nicht. So kann man das nicht machen. Und das ist eine Stelle, die auch lohnt, weil man dort sehen kann, was es für Proust selbst, für den, der diesen Roman geschrieben hat, was für den das Wort Lust bedeutet. Ja, also da sieht man wirklich, dass das ein Rausch ist und dass er sich da echt irgendwann einmal hat wieder fassen müssen, dass er auch aufhört. So wie er das in der Figur von diesem Brichot darstellt, der einfach nicht mehr aufhören kann, bei jedem Wort noch nachzufragen. Also das ist so wie, das ist sozusagen ein Cadillac der Etymologie, gegen den ist Heidegger ein Leiterwagerl mit seinen Sachen mit Aletheia und so. Aber jetzt zur eigentlichen Wiederholung und Anknüpfung. Ich habe Ihnen in der letzten Vorlesung diese meines Erachtens ganz entscheidende Manipulation mit der Verlagerung der Vierge Dorée von Amiens an die Atlantikküste vorgeführt. Und der entscheidende Ansatzpunkt ist, dass da eben diese absolute Gebundenheit der Statue an ihren Ort, die er ursprünglich herausarbeitet und die ihren ganzen ästhetischen Wert ausmacht. Nicht? Das macht ihren ganzen ästhetischen Wert aus. Damit kann sie sozusagen der Mona Lisa entgegengesetzt werden, mit dieser absoluten Ortsgebundenheit, sodass ihre Verlagerung ja eine absolute Ungeheuerlichkeit, ein Sakrileg ist und mehr als das sogar eine Unmöglichkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Verlagerung kann nur in der Einbildung stattfinden und jetzt sich zu entschließen, die Einbildung als Realität auszugeben, sich zu entschließen, etwas, was man sich einbildet, Realität sein zu lassen, das besiegelt eben den Entschluss, einen Roman zu schreiben und nicht literaturkritische oder kunstkritische Essays zu schreiben. Sozusagen das Eingebildete als Realität. Nur im Roman kann sozusagen das Eingebildete auch eine Realität sein. Wir haben gesehen, dass er selbst genau diesen Punkt exakt herausarbeitet in seiner Analyse dessen, was der Sinn, die Lust und der Wert einer Reise ist. Das ist eine ganz präzise Stellungnahme zu dieser Entgegensetzung von Imagination und Realität, dass er in dem Roman sagen kann, dass sozusagen, wenn die wirkliche Reise einen Wert haben soll, dann muss sie genau das wiederholen können, was das Imaginäre, das Nicht-Wirkliche an der imaginären Reise ist, was nur sozusagen in der Imagination, nämlich dieses in einer anderen Welt sein, sich in eine andere Welt versetzen zu können. Also der Sinn der Reise ist nur von der imaginären, von der geträumten Reise her zu erschließen, und die wirkliche Reise hat Wert genau in dem Maß, als sie dieser Diskontinuität der imaginären Reise nahe kommt. Also keineswegs ein bloßes Mittel ist, woanders hinzukommen. Und andererseits haben wir gesehen, dass Proust diese Figur der Doppelverlagerung, also von Amiens an den Atlantik, aus dem wirklichen Boden in die romaneske Imagination, auch noch auf der ganz abstrakten Ebene einer philosophisch-poetologischen Reflexion wiederholt, nämlich in dieser Theorie der Metapher als ästhetisches Grundprinzip schlechthin. Da habe ich dann noch diesen Begriff der Abspaltung hervorgehoben, der einen besonderen Aspekt in diesem Zusammenhang der Verlagerung markiert. Und das möchte ich jetzt eben noch zu Ende bringen, weil mir da letzte Woche ein kleines Stück übergeblieben ist, weil die Zeit nicht gereicht hat. Wir haben das Reisemotiv da aufgenommen an dem Anfang von Nom de Pays, Le Nom, mit der imaginären Reise, die um mehrere Jahre und 250 Romanseiten der wirklichen Reise vorhergeht. Wenn Sie aber den Anfang dieses Kapitels, Nom de Pays, Le Nom, anschauen, dann sehen Sie, dass ganz am Anfang dieses Kapitels gar nicht die imaginäre Reise als solche steht, sondern dass die ersten Sätze eine Reflexion enthalten, die auf eine sehr präzise Weise eigentlich diesem Gegensatz von imaginärer und wirklicher Reise den ganzen Witz nimmt. Den Witz in diesem Begriff der imaginären Reise total zerstört. Eine Reflexion, die das Imaginäre nämlich durch einen bereits vorgängigen Realitätsbezug unterminiert. Ich lese Ihnen das vor. Das ist das ist jetzt richtig. Also in der deutschen Ausgabe ist das auf Seite 553 im ersten Band. Namen und Orte heißt das. Das ist schon, aber gut, jede Übersetzung ist ein Problem. Also Namen und Orte, Namen. Und das fängt so an. Und da steht, bevor er anfängt, diesen Reisewunsch zu beschreiben, steht Folgendes. Unter den Zimmern, deren Bild ich am häufigsten in meinen schlaflosen Nächten heraufbeschwor, glich keines weniger den Zimmern von Combray und dem Duft ihrer körnigen, mit Blütenstaub überstreuten, essbaren und frommen Atmosphäre als das im Grand Hotel de la Plage zu Balbec, dessen lackierte Wände ähnlich den glatten Seitenflächen eines Schwimmbeckens, in dem das Wasser bläulich ist, eine reine, azurne und salzige Luft umschlossen. Der bayerische Dekorateur, der mit der Ausstattung dieses Hotels betraut worden war, also es schwand schon das Fürchterlichste, wer von Ihnen war schon innen drinnen im Schloss Miramar in Duino? Also so, von außen tipptopp, aber innen ein Albtraum. Also, und so kann man sich vorstellen, was der bayerische Dekorateur hat. Das heißt, der erste Satz hier stellt bereits eine Beziehung her auf das reale Hotel in Balbec. Da wird schon das faktische Aussehen des Zimmers dort beschrieben und damit wird eigentlich komplett der Witz vernichtet, der darin besteht, dass wir zuerst die Reise nur wollen und imaginär machen und dann bricht das ja ab. Und natürlich besteht der Witz, würde ja auch daraus bestehen, dass dann eben 250 Seiten lang was total anderes ist. Und dann glaubt man, es ist wirklich weg und auf einmal findet sie doch statt. Aber dieser Witz wird hier von Anfang an in einer gewissen Weise untergraben. In dem Moment, wo wir die kleine Geschichte der imaginären Reise als eine solche erkennen werden, an ihrem Ende mit dem einjährigen Reiseverbot, werden wir uns zurückerinnern, was wir am Anfang des Kapitels gelesen haben und wissen, dass es ja doch nicht so war. Sondern dass er da doch dann einmal hingefahren ist. Es ist so, wie wenn einem jemand das Ende von einem Krimi verrät. Und es ist ganz klar, dass er das bewusst so gestaltet hat. Das ist ihm nicht einfach passiert, wie man daran sehen kann, dass der zweite Absatz gleich damit beginnt, dass er sagt, und wenn nun auch, das ist jetzt in der Übersetzung, ich lese Ihnen das in meiner Paraphrase vor. Und wenn nun auch von allen diesen erinnerten Zimmern keines dem von Combray unähnlicher war als das von Balbec, so war dem realen Zimmer von Balbec keines unähnlicher als das imaginäre geträumte Zimmer von Balbec. Also er nimmt wirklich den ganzen Witz vorher. Man kann nicht sagen, das ist ihm passiert und dann hat er das vergessen und dann hat er weitergeschrieben von einer nur geträumten Reise, sondern hier haben wir einen Satz, wo beides miteinander da ist, das wirkliche und das geträumte Zimmer von Balbec. Also er führt ganz explizit die imaginäre Reise in eine Konstruktion, stellt er sie hinein, die ihr den Witz nimmt. Dieser Trick, was da eigentlich sozusagen in den Tiefen vor sich geht, das wollen wir jetzt mal offen lassen, sondern ich weise Sie auf etwas anderes hin an dieser Stelle, auf etwas sehr Wichtiges. Nämlich darauf, dass der Bezug auf das wirkliche Zimmer von Balbec im ersten Satz dieses Kapitels hier, also in dem ersten Satz, den ich Ihnen vorgelesen habe, unter den Zimmern, deren Bild ich am häufigsten in meinen schlaflosen Nächten heraufbeschwor, glich keines weniger den Zimmern von Combray und so weiter als das von Balbec. Also dass in diesem ersten Satz der Bezug auf dieses wirkliche Zimmer von Balbec ja gar nicht direkt hergestellt wird, sondern über ein Relais, das woanders aufgestellt ist, nämlich wo? In der Anfangsszene des ganzen Romans. Dieser Satz ist ein ganz deutlicher Rückbezug auf die ersten Sätze des Romans, auf das Longtemps und so weiter, Je me suis couché de bonheur und so. Ne? Und das sind diese Nächte, in denen er dann sich an diese Zimmer erinnert, nachdem er zuerst, da komme ich dann drauf, was da zuerst noch ist. In jenen schlaflosen Nächten, wo ich mich an die verschiedenen Zimmer erinnerte, mit denen man ja, wenn man das zu lesen beginnt, ist man ja, denkt man, ja, so ein Mist, was würde er von mir? Soll ich mir das jetzt alles merken, bis 3.500 Seiten vorbei sind? Diese Orte und diese Namen von Menschen. Und man muss ja bei manchen wirklich viele hundert Seiten warten, bis an die das erste Mal wirklich begegnen und nicht nur Namen sind. Also in jenen schlaflosen Nächten, wo ich mich an die verschiedenen Zimmer erinnerte, in denen ich schon geschlafen hatte und in denen ich vor allem schon aufgewacht war, das ist der wichtige Punkt, da hatte ich eben auch an Combray und an Balbec mich erinnert. Und dorthin stellt das eine Beziehung her. Und in Bezug auf diese Erinnerung, die dort gehabt worden ist, am Anfang des Buches, wird hier dieses wirkliche Zimmer von Balbec angesprochen. Dabei bleibt aber, und das ist ein Punkt, vielleicht werden wir über den mal sprechen, aber das ist natürlich eine der meist interpretierten Sachen bei der Recherche, dabei bleibt hier am Anfang von Nom de Pays, Le Nom, das zeitliche Verhältnis zwischen diesen schlaflosen Nächten der Erinnerung einerseits und der hier gemachten Feststellung der Unähnlichkeit der Zimmer von Combray und Balbec, dieses zeitliche Verhältnis bleibt völlig offen, absolut ungeklärt. Das Imperfekt, das er hier verwendet hat, lässt sowohl die Deutung zu, dass wir sozusagen mit ihm, der hier ich zu sich sagt und uns etwas erzählt, dass wir uns mit ihm faktisch noch immer in dieser Zeit der schlaflosen Nächte uns befinden. Das könnte so sein. unter den Zimmern, deren Bild ich am häufigsten in meinen schlaflosen Nächten heraufbeschwor. Das könnte dieselbe Zeit sein, das könnte sozusagen nach so vielen Seiten sozusagen ein Wiedereinstieg sein, bei dem lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen, manchmal die Kerze kaum gelöscht, fielen mir die Augen so rasch zu, dass ich, und dann bin ich erwacht und so weiter. Das könnte eine direkte, wir könnten dort sein, muss aber nicht sein. Ne? Erlaubt auch, eine beliebig lange Zeitspanne dazwischen zu schieben. Nur eines ist völlig klar, jene Erinnerungen, egal wann sie jetzt gehabt werden, sind das Resultat von Reisen. Diese Erinnerungen sind das Resultat von Reisen, die gemacht wurden, setzen voraus, dass der, der diese Erinnerungen erzählt, dort und dort war. Und genau das ermöglicht auch, hier einen Bezug auf ein reales Baalbek-Zimmer herzustellen und dann zu sagen, nichts war davon verschiedener als das erträumte Baalbek-Zimmer. Jetzt sind wir natürlich geneigt zu sagen, wenn da hier ein Unterschied zwischen real und imaginär gemacht wird, dann gibt es also irgendein Kriterium dafür, was die Realität ist. Und wenn wir gefunden haben, also weil wir in einem Roman sind, muss das im Roman festgelegt sein. Und wir haben das Relais gefunden in den Anfangssätzen. Die Anfangssätze, die das begründen, diese Realität, diesen Realitätsbezug, müssen mindestens so real sein wie das, was wir hier, also man könnte eben in Bezug auf Descartes sagen, wenn etwas der Grund einer bestimmten Realität ist, dann muss es selber mindestens genauso viel an Realität oder noch mehr an Realität beinhalten. Das ist eigentlich eine scholastische Binsenweisheit oder so. Und stimmt natürlich auch überhaupt nicht, aber also damit, wenn Sie nach Hause gehen, sagen Sie dann wieder was über Philosophie gesagt und nicht nur über den Roman. Also sind wir geneigt zu sagen, was einer Realität ihre Realität gibt, muss selber mindestens genauso real sein. Aber das ist nicht so. Diese Anfangsszene ist zwar in einem ganz entscheidenden Sinn, wirklich muss als das Resultat von Reisen gedacht werden, aber sie ist nicht das Resultat von Reisen in dem Sinn, und das sieht man in einer bestimmten Weise, sieht man es, wenn man es zum ersten Mal liest, und man sieht es aber zugleich auch natürlich immer deutlicher, je weiter man in dem Roman kommt. Sie muss das Resultat von Reisen sein, aber sie kann nicht das Resultat von Reisen sein im Sinne einer narrativen Konstruktion. Sozusagen als im Sinne des Endpunkts einer kontinuierlichen Narration. Sie ist nicht das Resultat von Reisen, so wie wenn man sagt über jemanden. Lange Zeit hat er sich immer in seiner Heimatstadt Paris aufgehalten. Er ist dann nach Moskau gegangen, eine Zeit lang später nach London und nach New York gereist. In der Folge hat er einige Jahre in Meidling gelebt und schließlich ist er dann wieder in Paris gelandet und hat dort bis zu seinem Tod an seinen Memoiren geschrieben. Das ist so ein narrativer Zusammenhang, wo man dann sagt, aha, dann ist er in Paris gelandet und schreibt seine Memoiren, sozusagen am Endpunkt eines Lebens, das durch Reisen gekennzeichnet wird. Aber so ist das hier nicht, sondern diese Anfangsszene ist das Resultat von bereits gemachten Reisen im Sinne einer Abspaltung von diesen Reisen. Resultat nicht eben im Sinne eines Ereignisses oder eines Zustandes, der kontinuierlich aus seinem Grund hervorgegangen ist, sondern Resultat im Sinne einer Abtrennung. Der sich da erinnert, weiß ja überhaupt nicht, wo er ist. Also was er sagt und was ihm durch den Kopf geht, setzt voraus, dass er gereist ist. Aber er weiß nicht, wie er dahergekommen ist, wo er ist. Über New York, Paris, Meidling und Moskau, dann letztlich doch wieder nach Paris oder so. Er weiß ja auch, er weiß nicht, wo er ist und er weiß auch nicht, wer er ist in einer bestimmten Weise. Er verwechselt sich mit einem Buch oder mit einem Stück Musik, wie Sie alle wissen. Ne? Der ist von überall, was ein konkreter Ort ist, abwesend, der da sozusagen diese ersten Sachen sagt. Der ist in einem Zustand, wie ich sagen würde, eines ortlosen Angekommenseins. Der ist angekommen, aber nicht irgendwo und auch nicht von irgendwoher. Irgendwann hat er irgendwelche Reisen gemacht. Was man, er ist nicht sozusagen in einer Kontinuität zwischen dem Ende seiner letzten Reise. Es gibt keine Kontinuität zwischen dem Ende seiner letzten Reise und dann, dass er jetzt da ist. Das einzige Mittel, das der hat, um überhaupt eine Örtlichkeit für sich zu erzeugen, und das ist in den ersten Sätzen schon für den ganzen Roman natürlich ausschlaggebend, das einzige Mittel, das er hat, um eine Örtlichkeit zu erzeugen, ist seine Imagination und seine Erinnerung. Die Interaktion, das beschreiben die ersten Sätze ganz genau und präzise, und das wird auf einer ganz bestimmten Ebene, geht das den ganzen Roman durch, das einzige Mittel, um so eine wirkliche Örtlichkeit, einen Ort, an dem er ist, herzustellen, ist ein Wechselspiel zwischen seiner Imagination und seinem Körper. Er versucht sozusagen, seinen Körper in Hinblick auf imaginäre, auf eingebildete sozusagen Inhalte zu orientieren. Die Lage der Teile seines Körpers suggeriert ihm sozusagen die Erinnerung an ein Zimmer und so, ja. Er merkt, er erinnert sich an dieses Zimmer nicht, weil er so denkt, naja, jetzt kann ich nicht schlafen, was fällt mir denn ein? Damals, ja, das war ganz interessant oder so, so ist es nicht. Sondern es ist die Stellung seiner Gliedmaßen, ja, die ihn sozusagen erinnert. Das ist die präzise Wechselwirkung zwischen dem Körper als sozusagen etwas, was seines ist, aber ihm unbekannt ist, in einer gewissen Weise ihm sozusagen Sachen spielt, mit denen er nicht rechnet, und Erinnerung. Und in dieser Einbildung ist das Einzige, in dieser Welt, die aus Einbildung besteht, ist das Einzige, was wirklich Realität hat, das wird dann der Schluss sozusagen des ganzen Romans sein, oder das ist sein ästhetisches Credo, das Einzige, was wirklich Realität hat, ist das, was ich selbst geschaffen habe. Also nur Kreation und Kreativität ist dort ein Kriterium für Realität. Also das gehört noch ans Ende der letzten Vorlesung. Und ist natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen eine Vorschau auf Themen, die uns dann noch beschäftigen werden. Jetzt gehen wir weiter, und zwar auch über die heutige Stunde hinaus, über die heutige Vorlesung hinaus, mit dem Komplex Verlagerung, Abspaltung, Metapher. Auch in Richtung auf etwas grundsätzlichere Fragen. Diese Verlagerung der Vierge Dorée als literarische Maßnahme, mit der die Entscheidung besiegelt ist, einen Roman zu schreiben. Also in einem kunstkritischen Artikel kann man das nicht machen, sondern wenn man das so macht, dann ist es eben ein Roman, den man schreibt. Diese Entscheidung ist natürlich auch ethisch relevant. Das ist die Entscheidung, jetzt etwas anderes zu machen, etwas zu machen, was seine eigenen Gesetze hat, und diese Gesetze kennt man nicht alle von Anfang an. Also das ist auch ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem, dass ich Ihnen gesagt habe, die Recherche ist eben nicht aus diesem Jean Santeux heraus entstanden als Fortsetzung, sondern da gibt es einen Bruch dazwischen und die Entscheidung, keinen Roman zu schreiben. Und der Roman, der dann geschrieben wird, entsteht aus einem philosophischen Essay heraus und deswegen, weil er einen eigenen Ursprung hat, liegen auch nicht die Gesetze fest. Deswegen ist es auch ein Abenteuer, diesen Roman zu schreiben. Weil der von sich selber wieder Roman wird. Also da liegt natürlich auch die Modernität natürlich drin, oder der Anspruch auf Modernität. Da geht es eben bei den Gesetzen, die da dann gelten werden, nicht einfach um einen Korpus von Regeln, den man sich unterwirft, wenn man in einen Club eintritt und die Statuten liest, was man da alles darf und nicht darf. Sondern da ist eben damit zu rechnen, dass Verpflichtungen und Gesetzmäßigkeiten sich erst geltend machen werden im Verlauf. Und so muss man verstehen, dass für Proust die Recherche als solche, das Buch als solches, ein Lernprozess natürlich auch gewesen ist. Also dass das Schreiben des Buches ein wirklicher Entwicklungs- und Lernprozess für seine eigene Persönlichkeit und für sein eigenes Profil ist. Also der hat nicht gewusst, was das ist, was er da schreibt, in einem bestimmten Sinn. Konnte er am Anfang nicht wissen, was das ist, was er schreibt. Er hat sozusagen diesen Entwurf, aber was daraus wird, aus dieser Interaktion zwischen so einer ästhetischen, philosophischen, literatur- und kunstkritischen Arbeit und diesen romanesken Elementen. Er hat gewusst, daraus baut es zusammen. Aber wo da die Funken fliegen werden und wie sich das abspielt, das war natürlich nicht von Anfang an vorherzusehen. Sehr schön beschrieben ist das in einem Aufsatz von, also ich habe da heute ein paar Sachen, die, das war schon die Kristeva und auch sonst ein paar Sachen, die sozusagen nicht zum absoluten im Zentrum der modernen Brustforschung stehen, aber sehr, sehr lesenswerte Texte sind. Ein schöner Aufsatz von Michel Butor, der über die imaginären Kunstwerke bei Brust, da ist eine Stelle, wo er sagt, in diesem ersten Teil, er zitiert da den Anfang, ja, des Romans. Dann taucht aus einer anderen Körperhaltung eine andere Erinnerung auf. Ich war in meinem Zimmer auf dem Land bei Madame de Saint-Loup. Also eine Madame de Saint-Loup und so, das ist ganz vom Ende des Romans natürlich. Das ist das Ende von allem. Das kann man überhaupt nicht verstehen, was das heißen soll. Das dauert irrsinnig lang, bis man kapiert, was das heißt. Ne? Also wenn Sie mitten im Buch sind, nach 2000 Seiten, und Sie schauen auf den Anfang zurück und sagen, Zimmer bei Madame Saint-Loup, wer soll das sein? Ne? Wir haben es noch immer, keine Ahnung. Ne? Mein Gott, sagt er da, mindestens 10 Uhr, sicher sind die alle schon beim Nachtessen. Ich habe meine kleine Siesta zu lang ausgedehnt, die ich nach meinem Spaziergang mit Madame de Saint-Loup jeden Nachmittag halte, denn viele Jahre sind seit Combray vergangen, wo ich, wenn wir spät nach Haus kamen, und so weiter und so weiter. Und dort führt man aber ein anderes Leben. Und jetzt sagt, das ist Proust, und jetzt sagt der Butor, in diesem ersten Teil erscheint Robert de Saint-Loup noch nicht und der Leser weiß infolgedessen gar nicht, was dieser Name bedeutet. Das ist ein Stein, der Aufmerksamkeit erregt, ohne dass man jedoch wüsste, was man damit anfangen soll und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, wir vergessen im Allgemeinen, beeindruckt von dem ganzen Gewicht, das jedes dieser Wörter durch das gesamte Werk erhalten hat, dass es sich ursprünglich bei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit um einen eleganten und frivolen Titel gehandelt hat. Wir lesen den Titel, wir verstehen den Titel heute alle von solchen Reflexionen her, wie denen über die Metapher und was er dann am Schluss über die Zeit sagt, auf den letzten 50 Seiten des ganzen Romans und so weiter. Und vergessen, dass es sich um einen frivolen Titel handelt. Ne? Die Suche nach der verlorenen Zeit, eben diesem ganz primitiven Dings, die Zeit, die man verliert, indem man was anderes gemacht hat, als man sich immer gedacht hat, dass man eigentlich machen sollte. Der ganz auf der Linie seines des älteren Buches Tage der Freuden gelegen war. Wir wissen jetzt, dass die verlorene Zeit, das verlorene Paradies der Kindheit, des Adels, der Unschuld ist. Wir wissen es, weil der Titel des letzten Teils das auf großartige Weise erhellen. Aber zunächst war die verlorene Zeit tatsächlich die Zeit, die man verliert. Gemeint waren die Augenblicke, die man vertut. Es war ein vornehmer Titel, in dem sich das schlechte Gewissen eines Nichtstuers zu verbergen trachtete. Erst das Fortschreiten des Werks hat dieses schlechte Gewissen gezwungen, sich auf so großartige Weise kundzutun. Ein Wunder, dieser innere Dämon an der Arbeit. Er zwingt Proust, der gern Bücher voller Sanftheit in der Art Bergotts geschrieben hätte, seine Tinte so prachtvoll zu verdunkeln. Also der hat es auch verstanden oder der lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, dass das wirklich ein Prozess gewesen ist, das Schreiben dieses Buches. Und dass man eben sozusagen das Herausfinden der Gesetze, die man sich auferlegen muss, damit das ein Ganzes bildet. Dieser Gedanke, die einem nicht von vornherein gegeben sind, sondern die sich bemerkbar machen werden in dem Fortschreiten. Also ich hätte da noch so eine Stelle, wollte ich Ihnen vorlesen aus dem, also was war das so? Das ist der Michel Butor, die imaginären Kunstwerke bei Proust. Das habe ich aus dieser deutschen Übersetzung, die Das sind zwei Bände, auch im Deutschen, ich weiß nicht, wie der andere heißt, und im Französisch heißt die Repertoire 1 und Repertoire 2, das sind so kritische Arbeiten, sehr lesenswert, nicht? Und dann hätte ich Ihnen noch eine Stelle vorlesen wollen von dem Roger Caillois aus diesem Buch, aber das war eine Stelle, wo er sagt, also in der Kunst ist es eben so, dass die Freiheit, die ich mir nehme, umso höher ist, wie die Anforderungen an die Disziplin sind, die ich mir stelle. Ne? Also und dass eben bei Proust es so ist, dass diese Anforderungen an die Disziplin nicht von vornherein feststehen, weil er eben nicht in einem bestimmten Genre schreibt, ne? Sondern erst entwickelt werden. Jetzt also eben zur Metapher. Man würde Proust nie wirklich verstehen, und das haben Sie, glaube ich, habe ich Ihnen an dieser Sache mit der Reise und dem Verhältnis von Reise und Metapher schon ein bisschen klar gemacht, wenn man glaubt, dass Metaphorik nur ein Stilmittel ist. Metaphorik ist eben in zwei Hinsichten sehr viel mehr für ihn. In einer Hinsicht ist mit der Sache der Metaphorik für Proust ein wirklich eminentes philosophisches Problem aufgeworfen und berührt. Sie erinnern sich ja noch an die Stelle, die ich letztes Mal schon vorgelesen habe, die berühmteste Stelle aus dem ganzen Buch. Oder eine der berühmtesten, das ist die, das habe ich jetzt nicht da, aber das ist in der deutschen Ausgabe, 7. Band, Seite 292, diese Stelle. Man kann unendlich lang in einer Beschreibung die Gegenstände aufeinander folgen lassen, bla bla bla. Die Wahrheit beginnt erst in dem Augenblick, in dem der Schriftsteller zwei verschiedene Gegenstände nimmt, die Verbindung zwischen ihnen herstellt. Diese Verbindung in der Welt der Kunst entspricht den durch die Kausalgesetze gegebenen Verbindungen in der Welt der Naturwissenschaften und diese Verbindung einschließt in die zwingenden Glieder eines schönen Stils. Oder auch erst, wenn er, wie das Leben es tut, in zwei Empfindungen etwas Gemeinsames aufzeigt und so ihre gemeinsame Essenz freilegt, wenn er, um sie den Zufälligkeiten der Zeit zu entziehen, die eine mit der anderen vereint in einer Metapher. Also diese Stelle. An dieser Stelle sind wir mit der Frage konfrontiert, wie es denn möglich sein soll, gerade in der Abstraktion einer gemeinsamen Qualität die Essenz und die Unverwechselbarkeit des einen Dings zu finden oder gegenwärtig zu machen. Diese Stelle stellt für jeden, der ein bisschen was von Philosophie gehört hat, ein Problem, ein fundamentales. Es ist ein Problem, mit dem sich also interessanterweise am ausführlichsten nicht eine Philosophin oder ein Philosoph, sondern ein Literaturwissenschaftler beschäftigt hat, Gérard Genette. Ich lese Ihnen ein Stück vor. Da habe ich auch also drei wichtige Sachen von Genette über Proust. Ich weiß jetzt nicht, das erste, was ich Ihnen da vorlese, ist aus Proust Palimpsest, da lese ich Ihnen ein paar Stellen vor. Da sagt er, dass eben die Metapher bei Proust sozusagen eine sehr tiefe Verankerung hat, also Verankerung, Legitimität, dass er rechtfertigt sozusagen seine Insistenz auf dem Metaphorischen als dem Kern sozusagen der Poesie, er rechtfertigt das auf einer sehr, sehr tiefen grundsätzlichen Ebene. Aber, sagt Genette, es ist, genau genommen ist gerade diese Rechtfertigung es, die ein wirkliches Problem aufwirft. Wie soll man es sich vorstellen, dass eine Metapher, das heißt ein Déplacement, eine Verlagerung von Sensation, also von Empfindungen, von einem Objekt auf ein anderes, das ausgerechnet diese Verlagerung von einem auf ein anderes uns in die Essenz oder zu der Essenz von dem einen. Warum soll gerade das, was verlagerbar ist, von einem auf das andere, von einem von den beiden die Essenz treffen können? Wie soll man das verstehen? Warum soll man zugeben, dass die Vérité profonde, die tiefe innere Wahrheit einer Sache, diese Vérité particulière et distincte, die Proust sucht, sich in einer Figur, in einer rhetorischen Figur sozusagen darstellen oder erweisen kann, die ihrerseits von den Eigenschaften nur als verlagerbaren Eigenschaften oder mit den Eigenschaften sozusagen in ihrer Verlagerung umgeht. Das, was die Erinnerung sozusagen wieder aufweckt, ce que révèle la réminiscence, das ist eine Essence commune, ein gemeinsames Wesen in Bezug auf die verschiedenen Empfindungen. Und wie soll man über das sozusagen in die unverwechselbare Essenz einer Sache gelangen? Was ist so eine Essence commune, wenn nicht eine Abstraktion? Das ist, und das heißt, sagt er, genau das, was Proust um jeden Preis vermeiden will, eigentlich. Also wie soll man da dem auskommen, dass man sagt, er widerspricht sich da. Wenn es in jeder Metapher zugleich sozusagen eine Aufdeckung einer Ähnlichkeit mit etwas anderem gibt, eine Assimilation und zugleich auch einen Widerstand gegen diese Assimilation, wie soll man das das verstehen, diesen Widerspruch? Und da sagt er dann selber, was Jeanette dann entwickelt, das ist eine ganz bestimmte und eine eigentlich meines Erachtens die interessanteste Analyse dessen, wie Metaphorik, also interessanteste theoretische Analyse, wie Metaphorik bei Proust funktioniert und was das bedeutet. Nämlich, dass das Charakteristische für Proust, dass Prousts Lösung für dieses philosophische Problem sozusagen eine poetologische Lösung ist, also dass das philosophische Problem, das hier besteht, sozusagen dichterisch gelöst wird, und zwar so, dass die Metapher nie aufhört. Also, das zeige ich Ihnen dann auch an einer Stelle. Da gibt es eine wirklich tolle Stelle, die man interpretieren kann, die Jeanette nicht interpretiert hat. Die Konsequenz aus diesem Impasse, aus diesem Widerspruch bei Proust ist, dass weil die Metapher sozusagen eben nicht direkt, weil sie Metapher ist und weil sie nur Bewegung ist, nicht direkt in so eine feste Essenz hineinführen kann, sozusagen nie an ein Ende kommt. Also das, normalerweise ist es so, wozu verwenden wir eine Metapher? Warum verwenden wir eine Metapher? Normalerweise ist es so, dass das, was wir mit einer Metapher zum Ausdruck bringen, auch anders zum Ausdruck bringen könnten. Wir verwenden die Metapher, um sozusagen einen Spezialeffekt zu erzielen, der über sozusagen das Rüberbringen einer bestimmten Information oder so hinausgeht. Und so sprechen wir dann auch im Gebrauch einer Metapher. Also oft ist es ja so, jemand sagt irgendwas und man wundert sich über die Metapher. Und dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt der Punkt, wo man sieht, welches dieser Zusatzeffekt war, den er damit erzielen wollte. Und diesen Punkt, an dem man das sieht, von dem sagt man dann, den kann man dann ansprechen als den Punkt der Einlösung der Metapher. Ne? Da gibt es Leute, die ihre Metaphern nicht einlösen, sind normalerweise schlechte Schriftsteller. Nein. Sondern ein guter Schriftsteller hat einen gewissen, lässt die Metapher als Überraschungseffekt starten und dann gibt es einen gewissen Suspense und dann gibt es einen Punkt, wo es bei uns Klick macht und dann sieht man, warum er gesagt hat. Ja? dass das Auto eine Schlange war oder so, ja? Und dann sagt man, aha, toll, das hätte man so, also wenn er das hätte anders sagen wollen, dann hätte er da extra Kapitel, dann wäre es nicht so lustig gewesen. Und dann ist sie eingelöst. Und was Jeanette analysiert bei Proust ist, dass was Proust macht, ist, dass er seine Metapher nicht einlöst, aber auch nicht uneingelöst lässt, sondern auf jede Metapher, die er hat, noch eine draufsetzt. Ja? Und sozusagen das quasi nie aufhört, dieser Transfer. Und er hat dafür ein Wort gefunden, der, also ich habe mir da aufgeschrieben ein paar Stellen, die ich Ihnen vorlesen wollte, die lese ich Ihnen jetzt einfach nicht vor. Ich lese Ihnen später nochmal was von dem Jeanette vor, aus anderen Zusammenhängen. Er hat dafür ein Wort geprägt, das ist sehr gut. Er spricht vom Stil von Proust als einem Surimpressionisme. Also sozusagen ein Überimpressionismus. Man kommt nie, also sozusagen gerade das Verlangen, also das ist so ähnlich wie man sagt, wie Freud sagt, die großen Don Juans, ne, das ist halt eine Theorie von Freud, die richtigen Don Juans, die Schürzenjäger, sind alle verkappte, uneingestandene Homosexuelle. Ne, weil sozusagen, die können nie aufhören, eine andere sich zu suchen, hinter jedem Rockzipfel herzurennen. Genau deswegen, weil sie das, was ihr eigener Wunsch ist, sich nicht eingestehen und nicht trauen, sozusagen zu befriedigen. Ne? So ähnlich funktioniert dieser Surimpressionisme, nicht? Weil Proust an die Metapher den Anspruch sozusagen einer solchen Essentialität stellt, aber dabei dieses Problem auftaucht, rennt sozusagen die Maschine immer weiter und erzeugt einen Stil, der sozusagen in einer ganz eigentümlichen Weise was Schwebendes kriegen kann. Also wenn er richtig loslegt, kriegt ja der etwas Schwebendes und die bemerkenswertesten Passagen sind ja dann die, wo er, weiß ich, da mal auf 30 oder 40 Seiten lang einfach ein Kleid beschreibt oder sowas, nicht? Und wo man eben das Gefühl hat, das ist irrsinnig spannend. Warum ist das spannend, ein Kleid zu beschreiben oder so, oder einen Stoff oder das Muster und so? Und das ist eben deswegen, weil dauernd etwas passiert, weil dauernd eine Aktion stattfindet in der Sprache, nicht? Dass eben dieser Surimpressionismus ist ein guter Punkt. Ich mache eine kleine Fußnote zu Jeanette, die ich an dieser Stelle immer mache, und zu dieser Theorie, die ich sehr richtig finde, und das erklärt auch, das ist es auch, diese Analysen von Jeanette in diesen Aufsätzen, in allen denen, also dieser Aufsatz über metonymische Proust, der ist ja, das setzt ja sozusagen ein Gegengewicht gegen Prousts eigene Auffassung von der Metapher und so, aber was da hier in der Stelle im siebten, also im letzten Band da steht über die Metapher und was Proust in seinem kleinen Text über den Stil von Flaubert sagt, dass Flaubert schon sehr, sehr gut ist und sein Böff nicht recht hat, wenn er den so runtermacht, das ist schon toll, obwohl Flaubert das, worum es eigentlich geht, überhaupt nicht konnte. Nämlich keine einzige ordentliche Metapher zusammengebracht hat. Also, das kann man eben bei dieser Beobachtung, dass die Metapher bei Proust nicht nur was ist, was sozusagen verwendet wird, um eine Sache rüberzubringen. Ne? Nicht lokal verwendet wird, sondern dass das was Ausuferndes ist. Es ist sozusagen das Prinzip seines Stils, ist dieser Transfer. Und da möchte ich aber doch, da weise ich immer darauf hin, dass Jeanette hier eine Sache interessanterweise überhaupt nicht erwähnt und überhaupt nicht in Betracht zieht, nämlich, dass dieses Insistieren an der Stelle in der wiedergefundenen Zeit auf der Sache mit der Essenz, dass was wir wollen in der Dichtung Wahrheit ist und dass Wahrheit zu wollen heißt, in das Herz, in das essentielle Herz einer Sache zu gelangen. Ja? Also auch bei der Reise. Nicht? In der Imagination versetzen wir uns in eine andere Welt und zugleich in das eigentliche Herz der Sache, in das wir nicht kommen, wenn wir nur mit der Straßenbahn hinfahren. Dass das schon auch in der Entwicklung der Kunsttheorien vom späten 19. Jahrhundert an bis in die 10er und 20er Jahre des 20. Jahrhunderts eben einfach ein ganz wichtiger Trend ist, der Trend zum Essentiellen. Und dieser Ausdruck Surimpressionisme, also etwas, was über den Impressionismus hinausgeht, natürlich in der wirklichen historischen Realität auch ein Pendant hat, nämlich in den Bewegungen über den Impressionismus hinaus zu dem, was man mit einem im Nachhinein geprägten Wort Expressionismus nennt. Und so ist es ganz, ganz charakteristisch, dass man zum Beispiel bei solchen Malern wie Matisse oder so, die da wichtig sind, immer wieder auch solche Bemerkungen findet, dass es ihm eben nicht nur darum geht, irgendwelche Eindrücke wiederzugeben oder den Eindrücken gerecht zu werden, die man in einem bestimmten Moment hat, sondern die Essenz von etwas zu erfassen. Also der Expressionismus ist von seinen ursprünglichen Programm her eben auch durchaus schon so eine Bewegung auf etwas Essentielles hin, das Wesen einer bestimmten Emotion, das Wesen einer bestimmten Sache zu erfassen mit malerischen Mitteln. Also insofern steht das natürlich nicht nur in dem Kontext, dass es ein philosophisches Problem ist, zu sagen, über den Transfer und über die Austauschbarkeit kommen wir in die Essenz der Sachen, sondern es ist auch etwas, was in den avancierten, in den modernen Vorstellungen von Kunst und von bildender Kunst eine mehr und mehr Rolle zu spielen beginnt in dieser Zeit. Also diese Matisse-Zitate, die sind natürlich schon alle, die sind dann schon später oder so, aber da hat man es dann schon mehr mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts zu tun. Es gibt aber noch eine zweite Hinsicht, in der die Metapher bei Proust mehr ist als bloß ein Stilmittel, das lokal eingesetzt wird, und das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet, nämlich, dass die Metapher bei Proust sozusagen strukturell funktioniert. Also das Metaphorische im Prinzip ist, dass dem Roman als Ganzen Gestalt gibt, dass sozusagen in die Struktur, also das ist eben sozusagen eine andere Ebene als die, die normalerweise mit der Ebene der literarischen Rhetorik gemeint wird, weil in der literarischen Rhetorik ist die Metapher eben ein Teil des Ornaments und das kommt dazu, zu dem Text, der bereits seine Dispositio hat. Nicht? Also in der Rhetorik haben sie eben die Inventio, dann haben sie schon eine Dispositio und dann, wenn sie schon ihren Text quasi haben, dann können sie darüber nachdenken, wie sie den schmücken. Und da kommt dann sozusagen das Metaphorische, beziehungsweise andere literarische Figuren. Bei Proust ist aber die Metapher etwas, was schon die Dispositio betrifft, also was den ganzen Aufbau und die Struktur der Sache betrifft, mit dieser Idee der Reise zum Beispiel. Und eben überhaupt sehr wichtig, die sozusagen die großen Kontexte. Nicht? Man muss das Metaphorische bei Proust nicht nur als einzelne Redefigur studieren, sondern als strukturgebend für ganze große Kontexte. Jetzt habe ich da noch eine Stelle, das ist dann schon das Nächste, was kommt. Wie aber wird dieser Unterschied, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Reise denken, wie wird dieser Unterschied von real und imaginär gehandhabt? Also ich komme wieder einmal natürlich nicht so weit, wie ich wollte. Also, am weitesten sind wir da gekommen, indem wir gesagt haben, wir haben da diesen Anfangspunkt, ne, mit dem wirklichen Anfang des Romans als ein Relais, wo Realität verankert wird. Weil dort wird festgelegt, dass es bestimmte Dinge mal gegeben hat. Und weil der ganze Roman ein Roman der Erinnerung ist, sind diese Dinge, die es einmal gegeben hat, solche, die jetzt dann noch einmal Gegenwart sein werden. Das ist das, was dem Ganzen die Struktur gibt. Und dieser Anfang kann daher eine Differenz von Realität und Imaginärem tragen. Der da ortlos angekommen ist, hat trotzdem eine Reise hinter sich. Ist ein Angekommener. Er ist sozusagen rein angekommen. Wenn wir an irgendeinem Ort sind, wenn es einen Sinn hat zu sagen, wir sind irgendwo mit dem Anfang des Buches, dann ist das eben die Imagination des Erzählers. Wir sind in seiner Imagination. Also eine Stelle in der Geschichte der modernen Literatur, die sozusagen die allerschärfste, präziseste Referenz auf diesen Anfang von Proust, ist der erste Satz von Malloy, von Samuel Beckett. Nicht? Das ist Je suis dans la chambre de ma mère. Das nimmt das ganz genau und ganz präzise auf. Dort, wo die Imagination des Erzählers selbst ihren wahren Ursprung und Referenzpunkt hat. Ne? Also da geht das sozusagen genau noch einen Schritt weiter. Er versteht ihn ganz genau und er biegt ihn, er spießt ihn sozusagen noch auf einen Punkt auf, den er selber nicht gemacht hat. Ne? Im Zimmer, im Körper der Mutter. Also das müssen wir aber jetzt außer Betracht lassen, da können wir nicht darauf eingehen. Das Wichtige für uns ist, die Imagination ist die Herrin, ist Chef über die Unterscheidung von real und imaginär hier. Der interessanteste Text meines Erachtens, der geschrieben ist zu diesem Anfang, der inspirierendste Text zu diesem Anfang und zu dem, wie ich den Anfang sehe, ist das Buch von Georges Poulet, L'espace proustien, also wie soll man das übersetzen, der Proustraum sozusagen. Ja, das beginnt eben mit einer Beschreibung der Anfangsseiten der Recherche und was er dort sinngemäß sagt ist, wir müssen sehen, dass der, mit dem wir es da zu tun haben, so quasi ein Außerirdischer ist. So wie einer, der aus dem Weltraum heruntergefallen ist. Und er analysiert dann, ich lese ihn, also wieso habe ich das nicht? Na, komisch. Also das muss ich Ihnen noch einmal nachtragen, den Georges Poulet, Espace Proustien. Also das ist eigentlich wirklich, ich lese Ihnen das nicht vor, aber das ist wirklich dieses Wesen, das da aufwacht, das weiß überhaupt nichts und so weiter und so weiter. Und er sagt, also was ist das Problem, das sich erstellt, ist das Problem der Orientierung natürlich. Nicht? Also wenn da so einer runtergefallen ist aus dem Weltraum und sozusagen nicht weiß, wo und was, dann hat er ein Orientierungsproblem. Und der Begriff der Verlagerung ist sehr, sehr wichtig. Also, und was er eben unter dem Titel Orientierungsproblem behandelt, oder was er über dieses Orientierungsproblem dann aufwirft, ist eben die Frage, wie der Raum bei Proust gedacht wird. Und da jetzt ein paar Bemerkungen dazu, die sich mit dem decken, was wir da über die Reise gesagt haben. Er meint, also das ist ja kein Philosoph, sondern ein Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Normalerweise sagt er, sieht man in der modernen Philosophie den Raum als etwas Homogenes, oder also in der klassischen modernen Philosophie wird der Raum als etwas Kontinuierliches und Homogenes gesehen und als die Bedingung der Möglichkeit in seiner Kontinuität und Homogenität, als die Bedingung der Möglichkeit, Diskontinuierliches und Kontingentes aufeinander zu beziehen. Also die Kontinuität des Raumes, und die Homogenität des Raumes, vor allem auch die Homogenität, ist es, die es uns erlaubt, Diskontinuierliches, Getrenntes auf systematische Weise aufeinander zu beziehen. Also die Beziehungen zwischen Dingen, die voneinander verschieden sind, auf systematische und verlässliche Weise darzustellen. Wobei diese, diese, diese Dinge, die da diskontinuierlich sind, im Körper im Raum sein können, aber auch, wenn wir das Bedürfnis haben, abstraktere Gegenstände sein können, wie Stellen oder sowas. In diesem Sinn geht der Raum immer dem, was den Raum besetzt, vorher, wie wir ja bei Kant nachlesen können, zum Beispiel. Und bei Proust nun, sagt er, ist das ganz anders. Bei Proust sind das primäre Ort, gibt es zwei sozusagen primäre Gegebenheiten. In dem Proust-Raum gibt es zwei primäre Gegebenheiten. Orte, da würde man sagen, okay, also das könnte man sich noch erklären als eine Rückwendung zu Aristoteles oder zu vormodernen Philosophien. Und Distanzen. Das ist bei Aristoteles nicht. Bei Proust besteht der Raum aus zwei verschiedenen Arten von Sachen, sozusagen, meint er, aus Orten und aus Distanzen. Und diese Distanzen sind immer leere Distanzen. Die Distanzen bei Proust sind von der Art, dass sie genau die Funktion nicht erfüllen können, die man ihnen normalerweise zumutet, nämlich ein System der Beziehung von Orten zur Verfügung zu stellen. Was die Distanzen bei Proust machen, ist was anderes als das, was sie sozusagen sollten. Normalerweise sagen wir, wenn wir schon mit Orten rechnen, dann sind die Distanzen dazu da, die Orte zu ordnen. Aber das machen die Proustschen Distanzen gerade nicht. Sie machen nicht das, dass sie ein System der Beziehungen zur Verfügung stellen, das sozusagen den Raum konstituiert, der dann unterschiedliche Orte hat. In einem gewissen Sinn sind Distanzen immer leer, natürlich. Sind weder das eine noch das andere, aber diese Leerheit, also weder das eine Ding noch das andere Ding, aber diese Leerheit ist es nicht, die Poulet meint, dass bei Proust eine Rolle spielt, sondern er meint mit Leerheit der Distanzen bei Proust wirklich ihre Dysfunktionalität, dass man die Distanzen nicht verwenden kann, um zwischen den Orten eine Ordnung herzustellen. Die Distanzen, sagt er, sind so kraftlos, dass sie nicht einmal in einem übertragenen Sinn eine Systematisierung der verschiedenen Orte oder Stellen leisten könnten. Da lese ich Ihnen, versuche ich mal, ob ich das schaffe, diese Stelle zu finden, die ich mir da aufgeschrieben habe. Die Distanz, das ist der Raum, aber ein Raum, der aller Positivität entkleidet ist. Ein Raum ohne jede Kraft, ohne jede Wirksamkeit, ohne sozusagen die Macht oder die Möglichkeit oder die Perspektive irgendeiner Art von Erfüllung oder von Koordination oder von Vereinheitlichung. Anstatt irgendeine Art von allgemeiner Gleichzeitigkeit zu sein, also das klassisch-rationalistische Definition des Raumes, nicht? Ordo, Koexistentium und so weiter. Also anstatt irgendeine Art von allgemeine Koexistenz oder Simultanität zu sein, die sozusagen von überall her bestünde, um die Dinge sozusagen zusammenzuhalten, nicht? Um die Dinge in ein System zu bringen. Anstelle von dem ist der Raum hier einfach eine Unfähigkeit, eine Kapazität, die sich überall manifestiert, in allen Gegenständen der Welt und vor allem darin manifestiert, in der Unfähigkeit aller Dinge ein geordnetes Ensemble zu bilden. Ja? Also der Raum ist das, was sozusagen bei Proust sind die Distanzen das, was sozusagen jede Möglichkeit einer Ordnung dauernd untergräbt. Und das hat natürlich was zu tun mit diesem Motiv, das bei der Reisestelle vom vorigen Mal war, dass es ihm immer sozusagen um die Diskontinuität, um das Zerreißen sozusagen einer positiven Beziehung geht. Und dann beschreibt er eben in diesem Buch, wie Proust es anstellt, in so einem Raum, der sozusagen ein Raum von, der aus nichts anderem besteht, als aus lauter Trennungen. Und darum habe ich auch dieses Wort Abspaltung für so wichtig gehalten. Der aus nichts als aus Trennungen besteht, trotzdem sozusagen eine kontinuierliche Bewegung zustande zu bringen. Und das ist eben sozusagen in einem Raum, wo überall Trennungen sind, eine Bewegung zu haben, das heißt dauernd in der Metapher, im Metaphorischen zu sein. Weil die Metapher das in der Sprache ist, was eben immer sozusagen einen Graben überwindet, was immer ein Nicht-Das-Sein impliziert. Was wollten Sie sagen, Herr Schumann? Ja.
Und genau
ja.
Diese Unfähigkeit der Gleichzeitigkeit, weil er da drin ist, in einem Raum, der nicht überwindbar ist.
Ja, ja, das könnte man natürlich, da weiß ich nicht, ob es da sozusagen überhaupt einen konkreten Hinweis gibt. Aber das Labyrinth spielt ja für die, im Kathedralbau eine ganz entscheidende Rolle. Da muss ich nachschauen in dem Buch von Fraisse über das Kathedralbewusst, ob es da einen Artikel Labyrinth gibt. Aber die hatten ja alle sozusagen auf dem Boden an einer bestimmten Stelle gezeichnete Labyrinthe. Also die waren sozusagen von dem Labyrinth aus einem Emblem oder einem Zeichen her auch bestimmt und nicht nur von dieser Ordnung in den Himmelsrichtungen. Die waren natürlich das Primäre, aber das ist eine sehr wichtige Erinnerung. Na, ich muss jetzt für heute Schluss machen, aber das Wichtige ist eben, also da hat er mal so eine wunderschöne, das ist mir ein großes Anliegen und darum empfehle ich, das ist wirklich ein tolles Buch, diese Idee, dass der Raum nichts ist als ein System von Trennung bei Proust. Und da gibt es auch so eine schöne Formulierung, Désiré, se rendre apparent un intervalle. Also das Begehren heißt einen Abstand fühlbar machen. Ne? Das ist sehr, sehr interessant. Das ist eine Alternative. Das hat natürlich einen Zusammenhang, das werden wir noch besprechen. Das hat einen Zusammenhang mit dem Gedanken, dass das Begehren sozusagen immer die Idee eines Mangels bei sich führt, aber es ist nicht dasselbe. Es ist eben etwas anderes. Es ist eine Alternative zu dem, dass man sagt, in jedem Begehren gibt es sozusagen die Präsenz oder die Imagination eines Mangels und wenn der Mangel ausgeglichen ist, dann ist das Begehren erloschen oder so. Das ist es nicht, aber es hat was, eine Ähnlichkeit. Es ist sozusagen etwas, was dazwischen liegt, zwischen dieser Mangelauffassung des Begehrens einerseits und einer echten, positiven Auffassung des Begehrens, wie sie, was weiß ich, zum Beispiel solche Philosophen wie Deleuze dann entwickelt haben oder bei Nietzsche gibt es sowas wie ein positives Begehren. Aber das hier, das Begehren als sozusagen Empfindbarkeit oder Sensibilisierung, das rendre apparent, das zur Erscheinung bringen eines, oder manifest werden lassen, nicht? Eines Abstands, einer Trennung oder eines Intervalls. Das ist natürlich ein fundamentaler, das ist sozusagen, das ist zwar nicht ein Satz von Proust, glaube ich, aber das ist ein Satz, der die Grundlage der proustischen Theorie der Liebe, der Eifersucht und auch der Erkenntnis darstellt. Jetzt bin ich zu was Wichtigem nicht gekommen, nämlich Ihnen diese eine oder zwei ganz tolle Stellen bei Proust zu zeigen, wo man das studieren kann mit diesem Surimpressionisme. Das werden wir nächstes Mal uns anschauen, eine ganz bestimmte Stelle. Ich zeige Ihnen die noch. Das ist, also wir werden uns diese Stelle anschauen, angeleitet von der Vorlesung von Wladimir Nabokov über den Proust und diese Stelle im deutschen erster Band, Seite 49, ich sage zu ihr die Mondlichtstelle. Also wenn Sie es lesen, dann wissen Sie, warum. Okay, also dann für heute danke, bis nächste Woche.